Herzlich willkommen zum Freiraus Costa Rica Special 2025. Ich bin Christo Förster und nehme dich mit ins Abenteuer Costa Rica. Zwischen rauschenden Pazifikwellen und dichtem Dschungel, majestätischen Vulkanen und Karibikmangroven, exotischen Vögeln und Faultieren. Unterstützt und präsentiert wird dieses Abenteuer von Hauser Exkursion. Bei Hauser findest du über 400 verschiedene Touren weltweit, bei denen immer der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Vordergrund steht. Auf geht's, vamos! Wir sind unterwegs und mittlerweile angekommen an der Karibikküste Costa Ricas. Das war eine Ecke Weg, den wir zurückgelegt haben von der Pazifikküste, einmal quer durchs Land. Ich habe es in der ersten Folge dieses Costa Rica Specials schon gesagt. Die Entfernung, Luftlinie sind gar nicht so weit, aber es braucht dann doch eine Weile und wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben 2 Nächte eingeplant auf dem Weg hierüber, unter anderem am Rio Celeste einen Stopp eingelegt. Der Rio Celeste ist ein Fluss, der benannt ist aufgrund seiner Farbe, die er erreicht irgendwann. Es fließen 2 Flüsse zusammen im Tenorio-Nationalpark. Tenorio ist einer der Vulkane und durch die Lage in dieser Vulkangegend enthält der Fluss eine bestimmte chemische Kombination, beziehungsweise er bekommt sie dann dort, wo 2 Flüsse zusammenfließen. Das ist eine besondere Kombination aus Schwefelsulfat und anderen Stoffen, die dem Fluss dann eine himmlisch blaue Farbe gibt. Und deswegen diese Bezeichnung Rio Celeste. Das ist wirklich ein leuchtendes Blau, das noch intensiver sein soll in der Trockenzeit, die hier in Costa Rica im deutschen Winter liegt. Und wir sind ja nun gerade in der Regenzeit unterwegs im deutschen Sommer. Da scheint dieses Blau nicht ganz so krass zu sein. Wir waren aber trotzdem schwer beeindruckt von der Farbe dieses Flusses. Es gibt die Möglichkeit, wie in allen Nationalparks Costa Rica, sich einen Zutritt zu besorgen für den Nationalpark, was immer mit geringen Kosten verbunden ist, vor allen Dingen mit einer Registrierung. Es geht aber im Fall dieses Nationalparks Tenorio direkt vor Ort am Eingang zum Nationalpark, beziehungsweise dort, wo wir waren, am Eingang zu diesem Fluss, zu dem Rio Celeste, wo es eine beliebte Wanderung gibt, zu dem Wasserfall, in den dieser Fluss mündet. Nun waren wir aber relativ spät, irgendwann am späten Mittag erst dort und deswegen hat sich das nicht mehr gelohnt, dort in den Nationalpark auf dem offiziellen Wege zu gehen, denn der Nationalpark hat dort nur bis um 16 Uhr geöffnet und du brauchst schon 2-3 Stunden, um das vernünftig zu erleben. Also haben wir uns für eine Alternative entschieden und oft gibt es Alternativen. In diesem Fall einen kleinen privat betriebenen Weg auf einem privaten Waldgelände, das auch an dem Fluss liegt. Wir kamen da an, ein ganz, ganz netter, süßer alter Mann saß da, war sehr wackelig auf den Beinen. Wir haben mit ihm gesprochen, er hat uns erklärt, wie der Weg verläuft. Wir haben einen kleinen Eintritt bezahlt, viel, viel geringer als den offiziellen Preis für den Nationalpark und sind dann ganz allein auf diesem Weg an den Rio Celeste gelaufen zu einer Stelle, wo es die Möglichkeit gibt, auch im Fluss zu baden. Und es war grandios. Es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir haben auf dem Weg dorthin zum Fluss noch einen kleinen Abstecher gemacht. Da haben die privat so eine Tarzan-Schaukel in den Wald, in den Dschungel installiert. Das war jetzt kein spektakuläres Zipline-Erlebnis, aber ein total nettes kleines Ding. An dieser Badestelle im Fluss waren so Autoreifen, also Schläuche von Autoreifen beziehungsweise von Traktorenreifen, irgendwelchen Landmaschinenreifen, die so ein bisschen größer sind, schwarze, dicke Schläuche mit Luft gefüllt, an so Seilen dran und mit denen konntest du dann auf den Fluss dich treiben lassen, ohne dass du weggetrieben wirst und weiter runter Richtung Wasserfall bzw. fließendes Wasser. Der große Wasserfall war da noch gar nicht in der Nähe. Aber auch wenn wir den am Ende gar nicht gesehen haben, war das ein herrlicher Stopp. Unser erstes Ziel an der Karibikküste war der Tortuguero-Nationalpark. Tortuguero ist ein Ort, der eine ganz besondere Lage hat. Mehr oder weniger direkt an der Karibikküste, aber mit dem Auto gar nicht erreichbar, weil er in einer Region liegt, die sehr nass ist, die keine Infrastruktur hat, also wo es keine Straßen hingibt. Du lässt das Auto stehen in einem Ort, der heißt La Pavona, da ist ein kleiner Hafen, großer Parkplatz, weil viele Leute da ihr Auto stehen lassen. Ist durchaus ein touristischer Ort, Tortuguero, sehr beliebt. Und dann geht es ungefähr eine Stunde lang mit dem Boot den Fluss runter Richtung Küste. Und Tortuguero liegt dann an einer Art Kanal. Also es ist fast ein bisschen wie in Venedig dort. Viel Wasser, einige Häuser sogar auch auf Stelzen gebaut, aber der Großteil nicht. Transportmittel, Boot. Dieser große Kanal beziehungsweise ein Zweig des Flusses, der fast kanalartig anmutet, der verläuft parallel zur Karibikküste, also parallel zur Küstenlinie, so ein bisschen zurückversetzt. Und Tortuguero liegt auf einem ganz schmalen Streifen, vielleicht 200-300 Meter breit, zwischen diesem Kanal beziehungsweise Flussstück und dem Meer. Dann gibt es viele weitere Kanäle und Flussabschnitte, die den Dschungel dort durchziehen. Und was die Besucher machen, die nach Tortuguero kommen, ist vor allem durch diese Kanäle zu fahren, entweder mit einem Boot, das einen Motor hat. Es gibt auch Boote mit Elektromotoren, so kleinen Motoren, kleinen Außenbordern. Oder, was wir auch gemacht haben, ist einfach paddeln. Das ist natürlich die schönste Möglichkeit, weil du leise bist und damit die Tiere nicht aufschreckst, die du sehen möchtest, wenn du das machst. Wir sind mit einem Kanu dort gepaddelt, frühmorgens um 6 schon eine Tour gehabt mit einem Guide. Das ist immer sehr hilfreich, natürlich so einen Guide zu haben, der sich auskennt vor Ort. Ich bin eigentlich ein Freund davon, Dinge auch auf eigene Faust zu machen und nicht immer jemanden zu haben, der da vorne weggeht und mir erzählt, wo es lang geht. Das liegt ein Stück weit in meinem Naturell, aber hängt auch mit meinem Verständnis von Abenteuer zusammen, diese Selbstverantwortung. Aber es ist ganz oft natürlich total hilfreich, jemanden zu haben, der sich vor Ort auskennt. Einmal, weil er die Gefahren kennt vor Ort. Hier gibt es ja durchaus wilde Tiere, die auch mal gefährlich werden können. Krokodile haben wir gesehen. Es gibt Schlangen und da willst du natürlich nicht einfach blind und blauäugig irgendwo drauftreten oder dich in Gefahr bringen. Und zum anderen geht es natürlich darum, Dinge zu sehen, die du sonst nicht so siehst, wenn du von außen da reinkommst in diesen Lebensraum. Du hast einfach dieses Auge, dieses Gespür nicht dafür und du weißt natürlich auch weniger als so ein Guide, der dir ganz viel erklären kann über die Tiere, die dort leben, über den Ort an sich. Wir haben viel erfahren auch über Tortuguero, über die Geschichte Tortugueros. War lange ein Ort, der mehr oder weniger isoliert von der Außenwelt war, ein Fischerdorf. Vor vielen, vielen Jahren haben sich Menschen mal aufgemacht, um den zu besiedeln. Dann so in den 1950er Jahren gab es da tatsächlich mal ein amerikanisches Unternehmen, was versucht hat, so eine Art Holzwirtschaft zu etablieren. In dem Ort stehen noch ganz alte, so große Motoren, die daran erinnern an diese Aktivität, die aber wohl nur von kurzer Dauer war, weil dann irgendwann auch die Regierung, ich habe das in der ersten Folge dieses Specials schon erzählt, gesagt hat, nee, pass auf, wir wollen hier die Natur schützen, ihr dürft hier nicht weiter diesen Wald abholzen. Und dann hat sich das Unternehmen wohl auch relativ schnell wieder zurückgezogen aus der Ecke. So zumindest geht die Geschichte. Wer weiß, vielleicht war es auch nicht so ertragreich. Fakt ist, dass irgendwann der Ökotourismus eben das wichtigste wirtschaftliche Gut auch in diesem Ort geworden ist und heute viele Menschen hinkommen, um sich die Natur anzusehen. Einmal den Dschungel, die Tiere im Dschungel. Was haben wir gesehen auf dieser Tour? Ehrlich gesagt, nicht so viele Tiere, weil es in Strömen geregnet hat. Wir hatten wirklich einen unfassbaren Regen, Dauerregen auf unserer Tour mit dem Kanu ungefähr 2 Stunden durch den Dschungel. Und wenn es hier krass regnet, dann ist das oft ein Grund für die Tiere, sich auch zurückzuziehen. Wir haben trotzdem Krokodile gesehen, wir haben Kaiman gesehen und wir haben unter anderem einen ganz kleinen leuchtend roten Frosch mit so blauen Schenkeln gesehen. Den hätte ich nie selbst entdeckt. Hochgiftig, aber natürlich nicht daran interessiert, erstmal uns in irgendeiner Form zu schaden. Aber das war toll, den so im Dschungel leuchten zu sehen. Wenn du es weißt, dann siehst du ihn irgendwo da unten in einer kleinen Ecke leuchten, wenn du ganz, ganz gut guckst. Sonst würdest du aber einfach dran vorbeilaufen. Ach und, wir haben das erste Faultier gesehen. Auch sowas, was ich selbst wahrscheinlich nicht entdeckt hätte. Ein Wollklumpen irgendwo hoch oben im Baum, in der Farbe des Baumstammes, also wirklich auch gut getarnt. Viele Tiere natürlich sehr, sehr gut getarnt im Dschungel. Hing es da oben und hing da einfach, was Faultiere nun mal so machen, bewegte sich auch nicht groß. Aber es war die erste offizielle Faultiersichtung von uns hier. Wir waren dann am Nachmittag mit dem gleichen Guide nochmal auf einer Wanderung durch den Dschungel, die aber auch wirklich uns bis zu den Knien durchs Wasser geführt hat. Das war vom Wetter jetzt auch eher suboptimal, war aber eine große Erfahrung, großes Abenteuer. Vor allen Dingen, wenn du immer nicht so ganz genau weißt, ob da vielleicht dann Schlangen oder Krokodile sich in diesem Wasser befinden. Wie gesagt, ein sehr, sehr guter Grund, mit einem Guide unterwegs zu sein. Viele Menschen kommen auch nach Tortuguero. Deswegen heißt Tortuguero auch Tortuguero. Tortuga ist ja die Schildkröte im Spanischen, weil dort auch Schildkröten an den Strand kommen, um ihre Eier zu legen und dann eben auch kleine Baby-Schildkröten schlüpfen. Auch so eine Tour machen dann viele, um sich das anzusehen. Das hatten wir schon an der Pazifikküste gemacht. Deswegen haben wir das dort in Tortuguero nicht gemacht. Aber ich habe es im Frei-Raus-Podcast ja auch schon beschrieben. Ein ganz besonderes Erlebnis. Tortuguero. 2 Nächte waren wir dort, bevor es dann mit dem Boot wieder zurückging und weiter die Karibikküste hinunter. Wir befinden uns hier jetzt gerade an der Grenze zu Panama, ganz im Süden Costa Ricas an der Karibikküste. Hier herrscht ja fast so ein Rastafari-Flair. Reggae-Flair, ganz karibisch tatsächlich hier angehaucht, jamaikanisch. Es ist wohl so, dass hier früher viele Jamaikaner für den Eisenbahnbau nach Costa Rica kamen und sich dann hier in dieser Küstenregion niedergelassen haben. Es ist gerade 6 Uhr morgens, deswegen klingt meine Stimme auch noch so ein bisschen belegt. Ich bin gerade aufgestanden und habe mich hier mal ein bisschen Richtung Dschungel zurückgezogen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wir werden heute noch eine Wanderung im Cahuita-Nationalpark machen, ein Nationalpark, der an der Küste liegt, der so eine Mischung ist aus Dschungel, aber auch Küste, traumhafte Strände hier, palmgesäumte Strände. Mal gucken, vielleicht hole ich heute nochmal wieder eine Kokosnuss vom Baum oder wir tun das. Unser Sohn macht das mittlerweile auch ganz gerne, dass er da auf eine Palme klettert und 1, 2 Kokosnüsse runterholt. Ich packe die Machete auf jeden Fall mal ein, dass wir die dann auch öffnen können. Ist wieder ein Nationalpark, für den es eine kleine Gebühr zu entrichten gilt, beziehungsweise da bin ich mal gespannt. Es heißt, es ist nur eine Spende in diesem Fall und keine offizielle Gebühr und keine offizielle Anmeldung. Wir werden das mal sehen. Gestern haben wir hier am Wegesrand ein Faultier übrigens entdeckt, was auf Augenhöhe hing und nicht oben weit im Baum. Wir haben also mittlerweile, und ich werde das bei Instagram mal posten, damit du das auch sehen kannst, eine weitere Faultiersichtung gehabt, auch zwei, drei weitere. Hier in der Ecke gibt's wirklich ganz, ganz viele Faultiere. Aber das gestern, das war wirklich sehr nah und ich konnte ein kleines Video davon machen, wie es in aller Seelenruhe versucht hat, einen Weg zu finden, dass es wieder weiter nach oben führt auf dem Baum. Vorgestern waren wir hier in der Unterkunft, die an einem kleinen Fluss liegt, wo wir kostenlos Kajaks leihen konnten. Und das haben wir gemacht. Wir dachten, wir fahren einfach mal den Fluss ein bisschen hoch von der Küste weg, wirklich ganz klein, sehr flach, Baumstämme drüber. Also ein bisschen Arbeit auch, diesen Fluss hochzufahren. Aber was wir überhaupt nicht vermutet hätten, dass da unfassbar viele Schildkröten an diesem Fluss waren. Und das war ganz, ganz toll, so unerwartet das zu erleben. Die haben sich auf diesen Baumstämmen da gesonnt, die Schildkröten, und zwar wirklich so nebeneinander in einer Reihe. Unsere Tochter hat gezählt. Wir hatten nach den ersten Minuten schon 50 Schildkröten gesehen, die entweder auf den Baumstämmen hockten oder im Wasser schwammen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und nachdem wir den Fluss ein Stück hochgefahren sind, so weit ging es gar nicht, sind wir nochmal in die andere Richtung und konnten dann mit den Kajaks direkt ans Meer, die dort kurz stehen lassen, ins Wasser springen und ein bisschen in den Wellen uns vergnügen, ehe wir dann was zum Mittag gegessen haben. So, schöner Link, denn dazu wollte ich dir auch nochmal was erzählen zum Essen hier in Costa Rica. Denn das ist eine Frage, die auch viele haben. Costa Rica gilt als gar nicht so günstiges Reiseland. Vieles hier, auch gerade Lebensmittel, ist relativ teuer. Es gibt aber Möglichkeiten, auch günstig zu essen. Und die nutzen wir hier wirklich regelmäßig. Vor allem in so kleinen Lokalen, die nennen sich Sodas. Da gibt es ein Mittagessen immer für unter 10 Euro mit einem Getränk noch. Und das Getränk ist meistens ein frisch gepresster, richtig, richtig gut schmeckender Saft. Ananas, Papaya, Mango, Wassermelone, ganz, ganz viel Auswahl. Diese Gerichte, die es dann dort mittags gibt, die nennen sich Casados und bestehen immer aus Reis, aus Bohnen. Meistens ist ein bisschen Kochbanane dabei, kleines bisschen Salat oder Gemüse und dann entweder Hähnchen, es gibt Fisch und auch immer eine vegetarische Option. Wirst du auf jeden Fall gut satt und ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich hier halbwegs günstig auch zu verpflegen, wenn man denn nicht selbst kochen möchte. Irgendwo abends dann richtig essen zu gehen, ein bisschen schickeres Restaurant und auch was Aufwendigeres zu bestellen, das kostet dann logischerweise mehr, aber jetzt auch nicht mehr als in Deutschland. Reis und Bohnen, das ist hier so ein Grundnahrungsding. Auch die Kochbananen, die sehr, sehr gut schmecken, finde ich, die sind so ein Grundnahrungsding, was es hier auch immer gibt, auch zum Frühstück. Das nennt sich dann Gallo Pinto. Das ist so das typische kostarikanische Frühstück. Da sind dann meist noch Eier dabei, entweder Rühreier oder Spiegeleier. Auch da gibt es natürlich dann noch wieder vegane Optionen. Obst ist auch immer dabei, also Früchte. Und damit kommst du super in den Tag rein. Ich finde es ja grundsätzlich wichtig, wir sind mit unseren Kindern unterwegs, dass wir auch nicht ständig das Gefühl haben, hier kommt das Geld immer aus dem Automaten und es ist völlig egal, was es kostet. Wir ernähren uns hier und verpflegen uns hier, wie es uns halt so gefällt. Gerade haben wir zum Beispiel den Fall, dass unser Kreditkartenlimit ausgeschöpft ist und dass wir für 2-3 Tage sehr genau gucken müssen, was wir an Geld ausgeben, was wir noch an Bargeld haben, müssen zählen. Und das ist gerade eine sehr, sehr schöne Erfahrung, da auch mal Mittagessen dabei zu haben, was dann nur aus selbstgeschmiertem Brot mit Avocado irgendwo am Wegesrand besteht und ein paar Crackern, die wir noch im Rucksack finden. Grundsätzlich ist die Küche hier an der Karibikküste nochmal ein bisschen anders als im Landesinneren und auf der anderen Seite des Landes an der Pazifikküste, einfach karibisch inspiriert. vielmehr noch mit Kokosmilch, also in Kokosmilch gekochtem Fisch zum Beispiel. Also hier gibt es natürlich viel Fisch. Es wird viel mit Kokosmilch gemacht, viele kleine Stände, Streetfood irgendwo am Wegesrand, Kokosnüsse, es gibt Kokosöl hier, viel Selbstgemachtes auch zu kaufen, aber natürlich auch Möglichkeiten, schicker essen zu gehen. Wir sind hier jetzt gestern gestartet in die Self-Guided-Tour mit Hauser-Exkursionen. Ich habe das in der ersten Folge des Specials schon kurz erklärt und du hast es im Intro gehört, dass dieses Special unterstützt und präsentiert wird von Hauser-Exkursionen. Es ist so, dass das Herzstück unserer Costa Rica-Rundreise eine sogenannte Self-Guided-Tour ist von einem Reiseveranstalter und der heißt Hauser-Exkursion. Hauser macht nicht nur in Costa Rica Reisen, sondern auf der ganzen Welt in 90 Ländern und ganz oft gibt es eben diese Option, eine Self-Guided-Tour zu machen. Da sind dann die Unterkünfte schon vorab gebucht. Es ist eine Route festgelegt, die besondere Höhepunkte verbindet. Aber du fährst selbst, du bist nicht in einer Gruppe unterwegs. Das ist was, was ich auch nicht so gerne mag. Du bist völlig eigenständig. Mit einem Mietwagen kannst deinen Tag größtenteils auch selbst gestalten. Es gibt einige Programmpunkte, die auch diese Reise dann beinhaltet. Wir werden zum Beispiel morgen ein indigenes Volk hier besuchen, die sogenannten Bribris, und werden die traditionelle Lebensweise dort kennenlernen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das zum Beispiel ist ein offizieller Punkt dieser Self-Guided-Tour, ein offizieller Programmpunkt. Aber heute, der Tag ist für uns frei zu gestalten. Es gibt den Vorschlag, doch mal in diesen Cahuita-Nationalpark zu fahren, was wir auch machen werden. Aber so ist diese Self-Guided-Tour eine Kombination aus einer vorgeplanten Route, aber ganz, ganz viel Bewegungsfreiheit und individueller Gestaltungsfreiheit. Diese Self-Guided-Tour hat nun gestern offiziell begonnen in einer ganz, ganz tollen Unterkunft, die wir hier haben und die wir sehr genießen. Wir freuen uns sehr auf das, was uns noch erwartet. Das nur einmal zur Transparenz nochmal, auch inwiefern Hauser-Exkursion hier dieses Special unterstützt. Und wenn du magst, kannst du dich natürlich auch informieren über das Angebot von Hauser unter hauser-exkursionen.de. Wie gesagt, auf uns wartet heute noch eine Wanderung im Nationalpark. Vorher gibt's jetzt aber erstmal ein hoffentlich und sicherlich reichhaltiges Frühstück. Und dann wollen wir nochmal ganz kurz surfen gehen, denn heute Morgen sollen hier an dem Strand um die Ecke ganz gute Wellen sein, weil es morgens ja noch relativ windstill ist, ist ein kleiner Surfspot, den wir die letzten Tage schon mal ausgecheckt haben. Da geht nicht so viel, aber heute sollen die Bedingungen ganz gut sein und das werden wir uns dann auch nochmal angucken. Ich habe gehört, dass es in Deutschland relativ viel regnet, gerade dass es ein recht verregneter Sommer bislang ist. So viel kann ich sagen, hier regnet es auch viel. Heute Nacht hat es durchgeregnet, aber es sind natürlich sehr angenehme Temperaturen und die Sonne kommt doch zwischendurch meistens mal raus. Aber vielleicht ein kleiner Trost, dass es auch in Costa Rica sehr nass ist, gerade außergewöhnlich nass, auch wenn Regenzeit ist. Wir hören immer wieder von den Menschen hier, dass es doch in diesem Jahr viel regnet, mehr regnet als sonst, nicht nur in Deutschland. Nächsten Dienstag gibt's die neue Folge und dann gibt's neue Erlebnisse, dann gibt's einen neuen Bericht und ich werde natürlich auch erzählen, wie es bei den Bribris so war, die wir dann morgen besuchen. Ich danke dir fürs Hören, freue mich, wenn du weiter dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit.